Herzlich willkommen zum Netzpolitik-Podcast Nummer 152. Mein Name ist Chris Köver und wir sitzen heute zu dritt hier mit meinen beiden Kollegen Ingo Dachwitz und Alexander Fanta.
Hallo.
Hallo.
Es ist noch recht früh am Morgen und wir befinden uns gerade auf der Netzpolitik-Klausurtagung in, sag nochmal Ingo,
wo sind die? Im Stechlin-Institut in Neuruffen in Brandenburg.
Ja, ungefähr eine Stunde von Berlin entfernt, sehr schön auf dem Land. Und wenn ihr jetzt vermutet, dass wir gestern Abend noch lange gefeiert haben, dann stimmt das, aber zumindest in Bezug auf meine Stimme liegt die Heiserkeit nicht daran, sondern eher an einer Erkältung. Ich hoffe, dass sie jetzt hält für die Dauer des Podcasts. Sonst müsst ihr zwischenzeitlich die Moderation übernehmen.
Okay.
Ja, wir wollten heute sprechen über eine der größten Recherchen, die wir in der Redaktion je gemacht haben. Eine Langzeitrecherche, die ihr beiden, gemeinsam mit anderen Leuten aus der Redaktion, aber ihr beiden maßgeblich vorangetrieben habt und angestoßen habt, zur Digital News Initiative von Google, also dem Journalismusfonds, den Google 2015 ins Leben gerufen hat, um Geld in journalistische Projekte zu schießen. Erzählt doch mal, wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid. Was hat euch überhaupt veranlasst, euch dieses Thema vorzuknüpfen?
Also ich glaube, am Anfang war es schon einmal die Faszination damit, hier ist ein privater Konzern, der Philanthropie in unglaublichem Ausmaß betreibt, aber als Gönner schenkt er nicht kleinen Non-Profits das Geld, sondern er gibt das anderen, also er gibt das großen kommerziellen Verlagen. Ich glaube, es war ein bisschen so eine kleine Irritation, was wollen die damit eigentlich, warum machen die das? Und für mich kam ein persönliches Interesse hinzu, weil ich selbst im vorigen Jahr zweimal Empfänger, also indirekt Empfänger von Google Geld war. Und mir dann auch gedacht habe, warum haben die mich so krass gefördert? Genau, das war der Ausgangspunkt, sich das mal mit einem kritischen Blick anzusehen.
Mhm. Genau. Ja. Sollen wir mal erklären, was das ist vielleicht überhaupt erstmal, diese News Initiative?
Genau. Erzähl doch ein bisschen mehr, um welche Summe geht es da überhaupt und was ist die ganze Idee hinter der News Initiative?
Genau, also die Digital News Initiative, inzwischen heißt ja nur noch Google News Initiative, hat Google im Frühjahr 2015 ins Leben gerufen, gemeinsam mit 8 Verlagen aus Europa. Aus Deutschland sind die FAZ und die Zeit dabei gewesen, aber international der Guardian zum Beispiel auch, Financial Times, also einige große Verlage, mit denen die Digital News Initiative ins Leben gerufen wurde, ein Dialog oder eine Plattform, in denen Verlage und Google eben gemeinsam ins Gespräch kommen können, irgendwie in Dialog kommen können. Es hat, glaube ich, so 2 Tage gedauert, bis irgendwie Dutzende andere nachgekommen sind, bis Spiegel Online und so weiter der Initiative auch beigetreten sind. Und diese Initiative besteht aus 3 Säulen im Wesentlichen. Das eine ist ja mit dem Google News Lab ein Fortbildungsprogramm für Journalistinnen und Journalisten oder die Möglichkeit für Fortbildung, ja, bis sie Medienberichte sprechen von bis zu 20.000 Schulungen, die Google für Journalisten und Journalistinnen in Europa durchgeführt hat. Das zweite ist dann eben der Dialog über die Produkte von Google. Also was kann Google quasi für die Verlage tun oder was finden die Verlage gut oder schlecht?
Sag mal, was meinst du mit Dialog?
Also ich weiß nicht genau, wie strukturiert das ist, aber dann gibt es eben Treffen und Austausch über konkrete Produkte von Google beispielsweise, ja, also technische Lösungen wie beispielsweise, ja, Alex, die Accelerated Mobile Pages oder genau. Subscribe with Google, also technische Lösungen.
Ja, und wie die Verlage sie gut für sich nutzen können.
Und was die Verlage wollen, das ist auf jeden Fall auch einer der, oder ja genau, wie die Verlage sie einsetzen können und wie Google es anders machen könnte oder nicht. Das ist tatsächlich, kommen wir später nochmal zu einer der interessanten Punkte, wenn man mit Verlagsmanagern spricht, dann sagen die, das ist überhaupt erstmal eine Möglichkeit, tatsächlich unsere Perspektive Google klar zu machen. Wir brauchen ja die Google-Produkte, haben darüber erstmals die Möglichkeit, überhaupt mit Google ins Gespräch zu kommen, darüber und unsere Perspektive klar zu machen. Mhm. Ja, na, und die dritte Säule eben, um das vollständig zu machen, ist der Digital News Innovation Fund, den mit dem Google seit Anfang 2016 bis 2019 eben 150 Millionen Euro an Medieninnovationsprojekte in Europa ausschütten möchte. Genau, Einzelpersonen, Projekte, nicht journalistische Organisationen, Verlage, Universitäten, einige dabei. Und die haben wir uns mit einer Datenanalyse eben angeschaut, diesen Innovationsfonds.
Das klingt ja, wenn man das erstmal hört, alles ziemlich gut, könnte man auch meinen. Also Journalismus in der Krise, Finanzierungsmodelle brechen weg. Gleichzeitig weiß man um die Abhängigkeit der Verlage, zunehmende Abhängigkeit eben von der Google-Suche, die ja für sehr viele zu einem wichtigen oder fast dem wichtigsten Traffic-Treiber dann auch geworden ist. Also sehr wichtig eigentlich, dass Google dann in diesem Zusammenhang sagt, hey, wir wollen uns gemeinsam mit euch hinsetzen und auch anhören, was wir für euch tun können vielleicht und wie wir Innovation so gestalten können, dass es jetzt für euch Verlage auch gut ist. Und gleichzeitig eine sehr große Summe auch investieren in Qualitätsjournalismus oder daran, Journalismus weiterzuentwickeln, klingt ja erstmal nach einer guten Sache. Was ist aus eurer Sicht ja, daran vielleicht dann doch problematisch?
Naja, Google ist für die Verlage auf der einen Seite ein Gönner, der ihnen Geld schenkt. Auf der anderen Seite verwenden sie aber auch diese ganzen Produkte und sie sind auf ganz viele verschiedene Arten in irgendeiner Weise abhängig von diesem einen Konzern. Ja. Sei das jetzt, weil Leute Nachrichtenseiten überhaupt erst finden durch die Google-Suche oder durch Google News. Sei das, weil die für viele kleinere Medien die beste Möglichkeit, das zu monetarisieren, was sie machen, Werbung über das Google-Netzwerk ist und sie die Myriaden an Google-Produkte verwenden. Also ich glaube, dass das Verhältnis, das darf man nicht schönreden, das ist ein feudales. Und Google ist der Feudalherr, wenn man so will. Und dass der sich gönnerhaft zeigt und da auch Geschenke macht, ändert nichts daran, dass die Verlage in eine Abhängigkeit von dem Konzern hineinerzogen werden. Wenn man das quasi negativ beurteilen und sehen will, dann ist da der Punkt, wo die Frage aufgeworfen wird, kann man als kleiner Presseverlag in Deutschland oder in Frankreich oder in Großbritannien heute überhaupt ohne Google-Produkte auskommen? Und wenn nein, wie formt das die Wahrnehmung des Verlages und vielleicht auch irgendwo des redaktionellen Inhaltes von diesem Konzern?
Sagt vielleicht noch ein bisschen, also wir werden noch ausführlicher über die Recherche auch sprechen, aber sagt einmal, was ihr herausgefunden habt, an wen diese Fördersumme vor allem gegangen ist in den vergangenen 3 Jahren sind es
jetzt. Also beziehungsweise wir haben uns 2 Jahre angeguckt, die ersten 4 Runden, in denen 94 Millionen Euro etwa ausgeschüttet worden sind. Und wir haben eben festgestellt, dass ja 2/3 des Geldes unseren Schätzungen zufolge, müssen wir gleich nochmal dazu kommen, warum wir schätzen mussten an manchen Stellen, aber dass etwa 2/3 des Geldes an klassische Print-Medien-Organisationen gegangen sind. Oder nicht ausschließlich Print, RTL beispielsweise ist auch dabei. Genau, aber können wir vielleicht gleich noch mal ein paar Namen mal sagen, um mal eine Vorstellung davon zu bekommen, wer da überhaupt Geld bekommen hat. Hm. Aber genau, ja.
Also die etablierten alten Mainstream-Medien, also quasi die klassischen Presseverlage im weitesten Sinne. Und insgesamt, ich glaube, wenn man dazu rechnet, was andere private Firmen, also Softwareentwicklungsschmieden und so weiter an Geld bezogen haben, dann sind wir bei Nico, kannst du nochmal sagen, ungefähr wie viel Geld das, wie viel Prozent des Geldes an private Firmen geht?
An private Firmen, also es ist nur ein kleiner Teil, also wirklich ein verschwindend geringer Teil, der an nicht kommerzielle und öffentlich-rechtliche Medien geht. Nur
10%.
Genau, 10%. Und dann irgendwie nochmal ein paar Prozent, aber auch sehr verschwindend gering für Universitäten, die irgendwie Projekte angenommen haben. Also ich würde mal sagen, 85% mindestens bis 90% des Geldes gehen in den kommerziellen Bereich auf jeden Fall.
Also vielleicht nochmal ganz kurz für zum Verfahren für diejenigen, die das nicht wissen. Es war so, dass man sich einfach mit einem konkreten Projekt für eine journalistische Innovation dann beim Fonds beworben hat und dann ausgewählt worden ist für eine bestimmte Fördersumme in einer in unterschiedlichen Größenordnungen.
Genau, es gibt einen Beirat, der dann darüber entscheidet, wo Leute von Google drin sitzen, Leute aus der Wissenschaft, Leute aus der Verlagsbranche. Katharina Borchert, die damalige Spiegel-Online-Chefin, hat da lange drin gesessen. Miriam Meckel beispielsweise sitzt drin von der Wirtschaftswoche aus Deutschland. Und genau, man bewirbt sich mit einem Projekt, man sagt, wir würden gerne Folgendes umsetzen, da können wir gleich auch nochmal zu kommen, was eigentlich so gefördert wird für Projekte. Und ich glaube, bis Google fördert dann bis 70% ist eben die Ansage der Kosten für dieses Projekt und dann wird es bewilligt und dann, genau, ausgezahlt über mehrere Tranchen über einen längeren Zeitraum. Man definiert dann irgendwie Milestones mit Google und reportet dann irgendwie ab und zu mal an das D&I-Team und sagt hier, okay, läuft oder läuft nicht. Genau.
Vielleicht so, um einmal zum Verfahren oder zu eurer Recherche zu sprechen zu kommen. Ihr habt ja, also es gibt ja eine semi-öffentliche oder semi-transparenten Umgang. Es wird die Liste der Organisationen und Einzelpersonen, Institutionen, die Förderung bekommen haben, wird ja aufgelistet von Google. Gleichzeitig habt ihr gesagt, ihr konntet nicht mit absoluten Zahlen arbeiten, sondern musstet, ihr habt ja dann versucht, Kontakt auch mit möglichst vielen Leuten aufzunehmen, die gefördert worden sind und musstet an einigen Stellen trotzdem schätzen, was da jetzt wirklich an Geld geflossen ist. Also was war das Problem, sagen, in der Recherche, mit dem ihr da konfrontiert wart?
Einen Riesenhaufen der Firmen, die von Google Geld bekommen haben, gehen da überhaupt nicht transparent damit um. Die wollten uns nicht sagen, die wollten der Öffentlichkeit nicht sagen, wie viel Geld sie genommen haben. Durch die Projektkategorien ist ungefähr nachvollziehbar, in welcher Hausnummer, Größenordnung das stattfindet. Aber es waren auch, also viele Leute, die wir angeschrieben haben, haben dann auch gesagt, ja, das können wir euch nicht sagen, aus vertraglichen Gründen, das ist mit Google so vereinbart. Andere wieder haben andere Gründe vorgebracht. So ganz sind wir der Sache nicht auf den Grund gekommen, warum die Verlage da eigentlich oder viele der Empfänger oft nicht so transparent waren. Sagt man,
was für Kategorien gab es? Das eine war die Prototypenforderung, glaube ich.
Bis zu 50.000 Euro in der Projektkategorie Prototype, dann zwischen 50.000 und 300.000 Euro in der Kategorie Medium und zwischen 300.000 und 1 Million Euro in der großen Projektkategorie. Und das ist das eben, was Google sagt und was dann auch die Firmen sagen. Ja, in diesem Bereich liegt die Förderung, die wir bekommen haben. Das ist so eine Art der Halbtransparenz ja irgendwie, ja. Also findet nicht im Verborgenen statt, aber es ist eben auch nicht transparent. Macht es eben total schwierig. Man kann dann eben kaum berechnen oder man kann dann schwer berechnen, okay, wie viel Geld hat dann ein Projektträger tatsächlich bekommen oder hat eine Kategorie, eine Art von Projektträgern. Wir haben die so ein bisschen versucht zusammenzufassen, damit wir so eine Unterscheidung machen können. Wie viel haben die bekommen? Deshalb mussten wir dann irgendwie mit Schätzwerten arbeiten. Wir haben von etwa in der Recherche, entweder aus Online-Quellen oder durch Nachfassen in E-Mails, wo wir unseren Praktikantinnen und Praktikanten auch sehr dankbar sind, dass sie uns dabei unterstützt haben und das möglich gemacht haben, haben wir eben knapp die Hälfte oder etwa die Hälfte der konkreten Fördersummen in Erfahrung bringen können. Und daraus haben wir dann Schätzungen abgeleitet. Also wir haben dann eben veranschlagt Projekte in der großen Projektkategorie haben wir dann mit 550.000 Euro gerechnet, einfach damit wir irgendwie mit Zahlen arbeiten können. Das deckte sich dann in etwa mit dem, was wir aus den...
Ziemlich genau sogar, ja.
Oder deckte sich in etwa mit dem, was wir aus den anderen Projekten wussten. Und wenn man es dann zusammengezählt hat am Ende, sind wir auf sehr gute Schätzwerte gekommen. Das heißt, wir sind da relativ zuversichtlich, dass wir mit halbwegs ordentliche Aussagen zum
Teil. Auch Google selbst hat das nicht bestritten, unser Narrativ, das wir auf Basis der Zahlen errichtet haben. Also
die Wahrscheinlichkeit, dass er relativ nah dran lag mit den Schätzungen, ist sehr hoch.
Also und wir wissen ja eben am Ende die Gesamtsumme in den vier Runden 94 Millionen Euro und wenn man es eben zusammenrechnet in den unterschiedlichen Kategorien mit den Summen, die wir veranschlagt haben, kommt das schon hin. Und ich habe es jetzt gerade noch mal eben aufgerufen, also es sind 70% des Geldes, 65 Millionen unseren Schätzungen zu folgen, sind eben an klassische kommerzielle Medien gegangen, von denen wir eben sagen können, der Großteil sitzt in Westeuropa, also 90% des Geldes sind nach Westeuropa geflossen, 10% nur nach Osteuropa, von dem wir auch sagen können, dass sie mindestens so im Schnitt Median 20 Jahre alt sind. etwa 5 Millionen sind an nicht kommerzielle Organisationen geflossen, knappe 5 Millionen an öffentlich-rechtliche, eine gute Million an Einzelpersonen, die alle in der Prototype-Kategorie nur gefördert wurden. 15 Millionen, ja, etwa 16% an nicht-journalistische Firmen, ja, Startups, die sozusagen Dienstleistungen für die Branche entwickeln, irgendwie.
Sag nochmal das eine Beispiel.
Ja, das Transkription heißen, die werden auch recht häufig als Beispiel irgendwie genannt, auch von Google gefeatured. Die machen halt automatische Transkriptionen quasi, ja, damit man Interviews nicht mehr transkribieren muss.
Lässt sich Google da die Innovationsarbeit, also nicht, dass sie es jetzt nötig hätten, weil das Geld ist ja da und man weiß auch, an wie vielen Stellen Google auch an Technologien forscht, aber ist das jetzt vielleicht auch ein strategischer Move gewesen, um sich die Innovationsarbeit jetzt, was Journalismus und die Weiterentwicklung angeht, einfach auszulagern und dann im Zweifelsfall nachher die Innovation selbst aber einzuverleiben?
Haben wir auch viel drüber nachgedacht, über die Frage.
Naja, es ist interessant, dass in den Terms and Conditions, denen die Leute zustimmen, wenn sie da Projektgeld von Google nehmen, da steht drinnen, Google behält sich vor, ein ähnliches Produkt zu entwickeln. Also wenn Ihnen eine Idee gefällt, dann könnten Sie das genauso gut einfach selbst nachbauen. Haben Sie Ihren eigenen Aussagen zufolge noch nie gemacht. Aber es ist auch irgendwie für Google ein cooler Weg, Überblick über den Markt zu behalten. Sie fördern mal 20.000, 30.000 Euro für einen Prototype und wissen aber dann, was diese 6 jungen Leute oder diese 20 Leute hier bei dem Startup eigentlich genau machen.
Genau, sie schauen sich, also das sagen eben alle mit denen, also wenn man mit Projektverantwortlichen spricht, ja, also die eine Förderung bekommen haben, sagen wirklich, wenn man sie auf diese Frage anspricht, wehren alle erstmal sehr stark ab. Also Google schaut sich auch den Code nicht an, die wollen nichts wissen, die wollen einfach nur über Milestones dann sprechen, da findet kein, ja, da muss man irgendwie nicht Code reviewen lassen von Google, um sich da das abnehmen zu lassen. Das ist es eher nicht, sondern eher, also wenn dann auf der Ebene, dass da Know-how oder sozusagen Wissen irgendwie oder ja, Kultur quasi abgegriffen wird.
Es ist auch interessant, dass eben Trint sowas Ähnliches entwickelt, Google selbst. Ja, also die haben auch Spracherkennung und machen ganz viel mit Sprachanalyse. Das ist bei vielen Sachen so. Es gibt Leute, die bauen Paywalls, die im Google-Ökosystem gut funktionieren. Es ist ein bisschen schwer zu erraten, was genau Google als Konzern davon hat, aber man kann schon sagen, dass vieles von dem, was entwickelt wird, mit DNA-Geld in das Google-System, in das Google-Produkt-Ökosystem hineinfüttert. Wenn jemand eine Paywall baut, die für AMP, einen auch von Google unterstützten Standard optimiert ist, kann man schon irgendwie so die Vermutung aufstellen, das hilft eigentlich Google in seiner Agenda.
Gleichzeitig finde ich wiederum interessant, was du gesagt hast. Ja, man kann sagen, das hilft Google in seiner Agenda. Google hätte aber sehr wohl mehr als genug Ressourcen, um diese Art von Innovation in-house zu entwickeln. Also es ist, dann stellt sich ja doch die Frage, warum dieses gönnerhaft-feudale Verhältnis, wie du es beschrieben hast, wo dann sagen die Journalisten und selbst größere Medienhäuser als Bittsteller zu Google kommen und Google dann aber freundlich dieses Geld gibt. Also es ist ja, um jetzt auf die höhere politische Ebene zu gehen, ist das ja alles in der politischen Landschaft passiert, wo ja durchaus schon auch ein konfliktiertes Verhältnis zwischen den Verlagen und Google ja in den Jahren davor bestand. Ist das Appeasement, also ist das so eine zufrieden Beruhigungspolitik?
Ist es auch und ich finde, das passt auch perfekt in die Firmenphilosophie von Google. Die Vertreter der Firma reden oft über das Open Web und reden über irgendwie kreative Ökosysteme, in denen ganz viel möglich ist. Und in dem Sinn passt das auch. Der Google als Konzern, da gibt es viele Dinge, die selber gar nicht einmal machen möchten, auch weil sie nicht so profitabel sind. Und es ist ihnen lieber, in einem komplexen Verhältnis der Abhängigkeiten mit vielen dieser Firmen zu stehen. Und bei den Verlagen ist es ähnlich. Die Verlage produzieren Inhalte. Google möchte keine Inhalte produzieren. Das ist nicht sehr profitabel und man hat eigentlich nur lauter rechtlichen Ärger damit. Und als Lösung ist es, Google hat ein komplexes, aber für Google sehr vorteilhaftes Verhältnis mit den Verlagen. Der Konzern zieht einen großen Teil der Einnahmen, die heute mit Inhalten gemacht werden. Auf der anderen Seite muss er es nicht selbst machen und dann verteilt er ein paar Bonbons auf der Straße an diese Verlage und alle sind zufrieden.
Also zugespitzt gesagt, Google profitiert sehr davon, wenn der Qualitätsjournalismus nicht eingeht in den nächsten Jahren, sondern weiterhin als Zulieferer gut funktioniert, um das Finanzierungsmodell für den Konzern aufrechtzuerhalten.
Das ist auf jeden Fall auch eine Lesart, die Google selbst ja an den Tag legt oder die sie selber ja nach vorne bringen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, also es gibt auch ohne das klassische Medieninhalte ins Netz stellen, gibt es sehr viel Stoff im Internet, der die Suchmaschine am Laufen hält quasi. Ja. Ich glaube, irgendwie klar, Google ist gut für Google, wenn es gute Inhalte im Netz gibt, nach denen Leute suchen, aber ich glaube, die Abhängigkeit ist, da ist Google nicht besonders abhängig.
Es ist kein reziprok abhängiges Verhältnis, sondern sehr einseitig.
Was technisch, finde ich, immer bedeutend ist zu erwähnen, ist, also viele von diesen Verlagen, auch viele der großen Verlage in Deutschland, binden Google Analytics ein und messen damit Besucherströme. Das ist aber keine Einbahnstraße. In vielerlei Hinsicht werden da Daten für Google gesammelt und an Google weitergeschickt. In vielen Fällen ist das so. Und man darf nicht unterschätzen, wie wichtig das für einen Konzern ist, der noch ist nicht jeder Handynutzer ein Nutzer von Android. Es gibt noch andere Betriebssysteme und Geräte da draußen. Und die Nachrichtenwebseiten und überhaupt generell alle Inhalte-Webseiten, die Google Analytics nutzen, sammeln Daten für Google und erlauben es dem Konzern, damit auch die letzten Nicht-Nutzer seines Betriebssystems und seiner Suchmaschine doch noch zu tracken. Und da machen sich die Medien auf eine gewisse Art zu Komplizen von Google, weil sie dem Konzern helfen, da noch mehr Daten zu sammeln.
Das ist auf jeden Fall so, ja.
Was ich einen sehr interessanten Punkt fand in der Geschichte, was ja auch zur Wahrheit dieser Geschichte gehört, und ich finde es sehr, sehr gut, dass ihr das mit erwähnt habt. Ihr habt ja viel mit den Leuten gesprochen, auch kleineren Startups und Organisationen, die das Geld eben erhalten haben. Und zur Wahrheit der Geschichte gehört auch, dass euch viele gesagt haben, sie sind dankbar für das Geld. Es würde sie jetzt heute nicht geben in dieser Form. Sie hätten ihr Produkt nicht entwickeln können und durchaus sehr zufrieden schienen eigentlich mit der Situation.
Unbedingt.
Kann man nicht einfach sagen, es ist halt an der Stelle vielleicht auch einfach eine der seltenen Konstellationen, in denen dann doch alle profitieren, weil Google einerseits schafft, seine Agenda voranzubringen und seine Interessen zu stärken und gleichzeitig aber auch kleine, teilweise auch eben diese kleinen Startups dann aber auch von dem Geld profitiert haben oder eben auch die etablierten Medienhäuser, die aber, wie man ja inzwischen auch weiß, an vielen Stellen keine Mittel haben, um selber technische Innovationen sonst voranzutreiben.
Das würde ich denen jetzt erstmal gar nicht so durchgehen lassen, dass sie dafür keine Mittel haben. Das sind alles funktionierende Wirtschaftsbetriebe und weil die Lage schwer ist, da würde ich die jetzt nicht aus der Verantwortung entlassen, zu sagen, naja gut, die Armen, ist ja alles so schwer in der Medienbranche und die sind ja Auflagenschwund und so weiter und deshalb können die nicht von alleine innovativ sein. Da wären wir, glaube ich, ein bisschen zu gnädig mit diesen durchaus ja Traditionsunternehmen, die aber eben inzwischen ja durchaus auch Innovationsprojekte haben. Also ich habe mit einigen auch Projektverantwortlichen gesprochen, die sagen oder die erklärt haben, wie sich Teilmodule einfach über die Digital News Initiative haben fördern lassen von Google.
Ein Beispiel war ja die Taz, soweit ich weiß.
Genau, die Taz zum Beispiel hat gut 100.000 Euro bekommen in der Medium-Kategorie. Die haben halt Geld dafür bekommen, dass sie sozusagen an ihrem Monetarisierungsprogramm weiterarbeiten können. Ja, also die haben ja mit Taz zahle ich inzwischen eine Infrastruktur, um Leute zum Online bezahlen für Artikel zu bewegen. Und da haben die sich halt einen Teil von fördern lassen mit 100.000 Euro. Genau. Tatsächlich, alle Projektverantwortlichen, mit denen wir gesprochen haben, also ich habe niemanden eigentlich wirklich gesprochen, der, es sind wirklich fast ausschließlich Männer tatsächlich, muss man mal dazu sagen, wenn man nach dem Projektverantwortlichen spricht. Und da habe ich aber mit niemandem gesprochen, die gesagt haben, okay, wir haben jetzt irgendwie große Kritik an Google oder wir haben, also das Handling irgendwie Google-seitig ist sehr gut, die fühlen sich gut betreut, aber das ist nicht zu invasiv irgendwie. Genau, und eben viele, tatsächlich auch kleinere Unternehmen, die gesagt haben, es wäre so nicht möglich, uns gäbe es heute nicht, wenn es diese Google-Förderung nicht gäbe. Ist ein bisschen natürlich schon so, der Großteil des Geldes geht an klassische Verlage, auch wenn irgendwie Innovation Fonds erstmal nach Startups und so weiter klingt. Aber es gibt eben doch auch Förderung für Startups und tatsächlich gibt es da gibt es eine Leerstelle an der Stelle tatsächlich, weil die Verlagsbranche in Deutschland und Europa nicht besonders eben viel Geld investiert in Innovationen, muss man an der Stelle mal sagen, oder technische Weiterentwicklung auch, mal ganz abgesehen von inhaltlichen Startups, irgendwie journalistische Neugründungen. Und da gibt es eine Leerstelle, die Google füllt mit dem Programm. Ich würde trotzdem nicht so weit zu gehen, zu sagen, es ist eine Win-Win-Situation für alle und damit ist alles gut, aber es ist auf jeden Fall eine Leerstelle im Mediensystem an der Stelle, wegbrechende Erlösmodelle. Und wir haben bislang noch keine Möglichkeiten oder es gibt eben noch keine etablierten Modelle, das zu füllen. Ja? Also in Deutschland und Europa spielen Stiftungen für die Finanzierung von Journalismus ja beispielsweise kaum eine Rolle, anders jetzt als das in den USA ist, wo die dann in die Bresche springen.
Also wenn man jetzt polemisch wäre, könnte man auch sagen, das ganze Geld, dass wo Google ihnen Bermudas Steuerschonung betreibt und Offshore hat, wenn das der Staat in der Hand hätte oder wenn das die wenn man das in ein öffentlich-rechtliches Finanzierungsmodell überführen könnte, dann könnte man auch diese Innovation und dann könnte man auch viele Non-Profit-Medien damit finanzieren. Aber wir sind jetzt da ganz weit weg von der Diskussion, glaube ich, in den meisten Ländern in Europa leider.
Genau.
Ob das Geld dann natürlich wirklich in Journalismus investiert würde oder worin sonst, wüsste man nicht, aber es gäbe zumindest eine andere Überschaubarkeit oder eine Möglichkeit, sagen, dass da Rechenschaft drüber einzufordern, die es ja im Moment nicht gibt, ne, wo Google trotz dieser Jury oder dem Beirat, der da zusammengesetzt ist, ja weitgehend selber einfach verfügt, was jetzt mit dieser Summe passiert, die ja in der Größenordnung vermutlich auch weit unter dem liegt, was bei einer Besteuerung dann anfallen würde.
Ja, also Springer beispielsweise, Axel Springer ist einer der wenigen großen deutschen Verlage, die kein Geld genommen haben bislang aus dem Fonds und das auch nicht wollen. Matthias Döpfner hat sich ja sehr stark dagegen positioniert. Der sagte eben, die Verlage sollen, die Google soll mal lieber das Leistungsschutzrecht für Presseverlage akzeptieren und uns so eben kofinanzieren über diese Art und Weise, anstatt uns jetzt hier Almosen zu geben im Rahmen dieses Projektes. Ja. Also tatsächlich ist Springer einer der wenigen.
Es ist lustig, also im Zuge der Recherche habe ich mir mal angesehen, in welchen europäischen Ländern oder sonst wo auf der Welt schon die Idee einer Google-Steuer aufgetaucht ist in den letzten Jahren. Immer wieder an allen Orten, es werden ganz unterschiedliche Sachen damit gemeint, ob man da wie in Frankreich versucht, Werbeeinnahmen zu besteuern oder wie jetzt die europäische Digitalsteuer, die auch von einigen Google-Steuer genannt wird, wo man eigentlich versucht, ganze Umsätze zu besteuern von Daten auf Datenmodellen basierenden Firmen. Also ist schon so, ich glaube, der Gedanke ist ein Treibender, weil man irgendwie das Gefühl hat, hier herrscht ein Missverhältnis. Ein Riesenkonzern, der verdient da krass viel Kohle damit und explizit auch mit journalistischen und Verlagsinhalten. Und also ist, glaube ich, ein legitimer Punkt, das mal anzusprechen. Und das ist halt lustig, wenn dann der Verlag wenn dann Google als Santa Claus kommt und Geschenke verteilt, dann überdeckt das diese Diskussion.
Alex, du hast es am Anfang erwähnt. Ich wollte mal fragen, deine persönliche Geschichte, also du hast ja in sich der Fokus eurer Recherche, aber ihr habt erwähnt, es gibt ja noch den anderen Pfeiler, sagen die persönliche Forderung, Stipendien verteilen an Journalisten. Du hast selber von diesem Programm profitiert, sagst heute, du hast das Geld genommen damals, du würdest das jetzt nicht wieder tun. Warum?
Also meine Argumentation war auch die, auf der einen Seite ermöglicht das Geld tolle Sachen, es bietet Chancen und ich kann jetzt auch schwer sagen, dass ich nicht davon profitiert habe. Also insofern ist jetzt alles, was ich da sage, ein wenig, kann man auch als irgendwie nicht ganz aufrichtig werten, aber ich denke, dass das Geld anzunehmen bedeutet, in irgendeiner Weise sich zu arrangieren, zu einem Partner, aber nicht ganz auf Augenhöhe zu werden. Und ich denke, dass das problematisch ist. Also ich denke, wenn man jetzt als Einzelperson, aber als Presseverlag heute dasteht, vor der Entscheidung steht, dieses Geld zu nehmen, würde ich eher davon abraten.
Tatsächlich ist das ja eine der also das Grundthema letztendlich oder eine der Fragen, über die wir sprechen müssen, nämlich die Frage der Unabhängigkeit, der journalistischen Unabhängigkeit und wie diese durch die Initiative, nicht nur durch den Fonds, sondern auch durch das Gesamtprogramm gefährdet wird. Da habe ich auch ein paar interessante Diskussionen zu gehabt im Nachgang der Veröffentlichung. Also durchaus auch Leute, die gesagt haben, naja, die Verlage kritisieren ja Google, deshalb ist es auch eigentlich das beste Zeichen dafür, dass die Trennung von Verlag und Redaktion funktionieren und deshalb ist es doch eigentlich ein Zeichen, dass die eben trotzdem unabhängig bleiben und Google weiter kritisieren. Andererseits habe ich tatsächlich jetzt auch Rückmeldungen bekommen von einigen, denen ich das dann geteilt, mit denen ich sozusagen über die Recherche gesprochen habe oder wo wir versucht haben, andere Medien oder befreundete Journalistinnen zur Aufnahme unserer Recherche zu begleiten, gab es durchaus die Rückmeldung, okay, wir müssen mal schauen oder super Story, würde ich gerne was zu machen, ich muss aber erstmal mit dem Chef sprechen, wir sind ja auch gefördert worden. Und übrigens, der Chef war gestern oder Chefin war gestern bei Google zum Abendessen, und jemand anders, der irgendwie sagte, ja, irgendwie würde ich auch gerne drüber schreiben, ich komme gerade nicht dazu, weiß nicht, ob ich die anderen motivieren kann, weil wir ja auch gefördert sind. Also alleine, dass das schon als Rückmeldung kommt, ja, heißt ja was.
Ich würde sagen, die Medien werden zu Partnern von Google erzogen, also sie werden, diese Partnerschaft ist erstmal und vordringlich eine wirtschaftliche, aber natürlich färbt das dann ab und wird dann internalisiert von den Mitarbeitern, also. Und im Pressekodex des Deutschen Presserates heißt es dazu wortwörtlich, schon der Anschein, die Entscheidungsfreiheit von Verlag und Redaktion könne beeinträchtigt werden, ist zu vermeiden. Wenn aber jetzt man als Verlag da Geld von einer Organisation nimmt ohne Gegenleistung, dann wirft das schon die Frage auf, ob das diesen Anschein der Unabhängigkeit nicht schon trübt.
Ja, du hast es ja gerade nochmal erwähnt, im Pressekodex. Viele der großen etablierten Verlage haben ja tatsächlich auch ihre eigenen internen Verhaltenskodexe, wo dann solche Dinge drinsteht, wie dass eben keinerlei Geschenke über Wert von 10 Euro teilweise angenommen werden dürfen, dass keine Pressereisen finanziert werden dürfen von außen und da ist natürlich schon die Frage, okay, wenn dann mehrere 10.000, 100.000 Euro fließen, aber für so ein Projekt, warum ist das dann in Ordnung und eine von Google finanzierte Recherchereise?
Genau, das ist eben nicht nur das Geld, das in die Projekte fließt, sondern ist dann auch, dass man auf den von Google finanzierten Journalismusfestivals irgendwie rumhängt mit Google-Vertretern und irgendwie darüber diskutiert, okay, was kann Google für die Zukunft des Journalismus tun? Also sie werden eben Teil des Ökosystems und des, ja, Korruption durch Nähe ist also sozusagen das Schlagwort. Ja.
In Österreich spricht man davon, wenn man jemanden, einem Amtsträger über längere Zeiträume hinweg einlädt, vielleicht da mal ein Bier zahlt, vielleicht da mal ein Essen zahlt, dann spricht man davon anfüttern. Die Gegenleistung wird nicht unmittelbar evident, aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo dann die andere Person kommt und sagt, du, ich habe dich da ja jetzt jahrelang immer eingeladen, also bist du mein Freund.
Also meine Stimme ist jetzt wahrscheinlich langsam am Ende angekommen, zumindest für den heutigen Tag. Gibt es von euch, würdet ihr gerne noch irgendetwas erwähnen, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben im Zuge der Recherche?
Wir haben ein bisschen erklärt, was wir gemacht haben und was die Ergebnisse sind. Ich finde schon einen der wichtigsten Punkte die Transparenz, weil mich das so ein bisschen schockiert hat in unserer Recherchearbeit, wie schwierig es ist, an die Summen zu kommen. Also bisweilen auch, dass dann Universitäten, zwar eine private, irgendwie die Hamburg Media School aus Deutschland hat in der großen Projektkategorie Geld bekommen, über 300.000 Euro. Wir wissen nicht genau, wie viel und die sagen es nicht. Ja? Also okay, ist eine private Universität, aber trotzdem, und das ist nur eines von vielen Beispielen. Transparenz ist, finde ich, da schon das große Schlagwort, damit wir eben überhaupt darüber vernünftig darüber sprechen können, welchen Einfluss so eine Initiative haben kann, wie Google seine Softpower, so hat Alex das in dem Text ja beschrieben, die Google aufbaut durch diese Initiative, nicht nur durch den Fonds, sondern auch eben, indem sie zum Teil des Nachrichten- und journalistischen Ökosystems werden, damit man das überhaupt beleuchten kann, damit man es nachvollziehen kann. Und dazu braucht es eben als Mindestgrundlage.
Ich finde, also ich kann das nur vollinhaltlich unterstützen und ich glaube, wir wollen da auch weiter dran arbeiten. Also unser Plan ist es, an dem Thema dran zu bleiben und da auch das einzufordern. Also da versuchen, das als Problematik, als Thema immer wieder in den Diskurs reinzuwerfen.
Genau, ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, wir haben jetzt die ersten 4 Runden analysiert, inzwischen ist die 5. Runde raus, die wir nicht mehr in unsere Analyse mit einbezogen haben, zumindest der Summen. Demnächst wird es dann irgendwann oder in einem halben Jahr wird es dann irgendwie die 6. geben. Also dass wir auch irgendwann nochmal nachlegen. Wir haben auch den Datensatz veröffentlicht, also das, womit wir gerechnet haben. Genau, also wir haben den Datensatz veröffentlicht und ja, laden auch alle dazu ein, sich selber diesen Datensatz mal anzuschauen und da mal reinzugucken und sich anzugucken, okay, wer eigentlich aus unserem Umfeld eigentlich Geld bekommen, wie viel und auch mal selber ein bisschen damit zu rechnen oder ihn vielleicht auch weiterzuentwickeln und zu befüllen, ja, da wollen wir herzlich zu einladen.
Ja, vielen Dank an euch beide. Und übrigens, falls ihr es noch nicht wisst, also solche Recherchen wie die von Alex und Ingo sind möglich, weil wir Spendengelder bekommen. Das Netzpolitik ist fast vollständig über Spenden der Leserinnen, Leser, Zuhörerinnen und Zuhörer finanziert. Also, wenn ihr mögt, geht bei uns auf die Webseite, da könnt ihr spenden. Ihr ermöglicht dadurch unsere Arbeit und ermöglicht es uns weiter, auch solche langwierigen Recherchen wie diese hier auch in Zukunft voranzutreiben. Vielen Dank.
Danke, ciao.